Ja, einen schönen guten Morgen. Erstmal entwirren. Heute soll es, wie ihr hinter mir schon sehen könnt, um die Liebe gehen. Nicht so sehr um das, was der Samu uns gerade vorhin gezeigt hat, also wenn es um Fortpflanzung oder solche Sachen geht, aber um die Liebe in der Gemeinde. Deshalb auch der Appell an euch hinter mir, liebe Gemeinde. Und eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, heute Morgen nichts über Corona zu sagen. Hat man es wirklich fest vorgenommen. Aber ich glaube, eine Predigt, die aktuell ist oder aktuell sein möchte oder sein muss, die kommt um dieses Thema einfach nicht drum rum. Deswegen seht man es nach. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in mein Leben, so die letzte Woche, die letzten Monate. Die haben mich emotional, psychisch sehr gefordert und aufgewühlt. Da gab es Hochs, da gab es Tiefs, jetzt nicht nur im Geschäft oder mit der Situation, auch hier in der Gemeinde, auch zu Hause. Viele Fragen, viele Dinge. Und ich bin ganz oft mit Gott und mit mir selber so im Dialog gelegen, gerade was die Gemeinde angeht. Was macht Gemeinde eigentlich aus? Brauchen wir die Gemeinde hier überhaupt? Interessiert es überhaupt irgendjemand um uns rum oder auch von euch, die ihr heute hier seid, dass es uns hier gibt? Und ich muss euch sagen, ich habe mich gemeindetechnisch, also nicht von euch, sondern so insgesamt einfach alleine gefühlt. Ich habe mich verlassen gefühlt. Es war so, man saß halt Sonntagmorgens auf dem Sofa und hat sich irgendwelche Gottesdienste angeguckt, die mehr oder weniger positiv hochwertig waren, wie auch immer, also inhaltlich und von der Darstellung. Und dann hat mich diese Frage einfach beschäftigt. Was machen wir hier? Drehen wir uns einfach um uns selber? Ist die Gemeinschaft, die wir hier haben, ein Selbstzweck, der eigentlich nur deswegen besteht, weil wir uns halt aneinander gewöhnt haben? Und dann fällt es weg. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, sich zu treffen, so von März ab. Bricht es dann alles zusammen? Sind die ganzen Konsumente, die wir so haben, einfach zu anderen Formaten übergelaufen? Ich meine, es ist bequem, sich sonntagmorgens auf dem Sofa einfach irgendwas anzugucken. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. Das hat in mir so ein Groll bewirkt gegen euch. Also nicht gegen euch persönlich, sondern gegen dieses ganze System, gegen diese Gemeinde, gegen all das, was da damit zusammenhängt. Und mir hat's einfach gefehlt, sich hier mit euch zu treffen. Mir hat's gefehlt, mit euch Gemeinschaft zu haben, gemeinsam Mittag zu essen, gemeinsam sich auszutauschen, gemeinsam auch irgendeinen Blödsinn zu machen. Und der eigentliche Gottesdienst, so wie wir ihn jetzt heute Morgen feiern, der war mir dabei eigentlich relativ wurscht, sage ich euch ganz ehrlich. Soll sich doch irgendjemand, auf gut Deutsch gesagt, der Arsch aufreißen und irgendwelche tolle Online-Angebote machen, ist doch prima. Weil, also wir kriegen es erstens hier nicht gebacken und zweitens interessiert es ja eh keinen. Und das hat dann so weit geführt, dass ich im August der Dennis angerufen habe und gesagt habe, hey Dennis, du musst für mich predigen. Ich kann am 20. oder 19. August, ich kann nicht hierher stehen und kann denen nicht irgendwas erzählen. Das hat er dann gemacht, war dann Stichwort Nachwuchsförderung und so. Aber zu dem Zeitpunkt war es mir echt egal. Da war selbst Aufhören eine Option für mich. Und wer mich kennt, der weiß, dass für mich Aufhören eigentlich nie eine Option ist. Und dann bin ich vor ein paar Wochen auf dem Heimweg, habe ich Musik gehört. Und da habe ich ich würde es christlicher Country-Sänger, Todd Agnew heißt der, weiß nicht, wer den kennt. Und der hat ein Lied geschrieben, das heißt Love Your Neighbor. Jonas, darfst du gerade mal die nächste Folie ranmachen? Ich habe euch mal so einen Auszug aus diesem Refrain mitgebracht und was mir da so aufgefallen ist, was mir so bewusst wurde, ist diese Stelle, wo er singt, Love your neighbor, also liebe deinen Nachbarn, deinen Nächsten, is a little about him, probably more about me, but it's a lot about you. Love is a lot about you. Liebe dreht sich nicht um mich, sondern Liebe dreht sich um Gott. Das hat sich das hat sich in mein Gedächtnis, das hat sich in mein Herz gebrannt. Die Kamera wackelt. Entschuldigung. An alle zu Hause. Entschuldigung, die Kamera wackelt. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht. Das hat mir auf jeden Fall keine Ruhe gelassen. Ich lang nicht mehr ans Pult. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Das hat sich so in mein Gedächtnis gefressen, diese Aussage und was da dahinter steckt. Und ich habe gemerkt, es ging die ganze Zeit um mich. Ich habe mich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, wie geht's mir dabei, wie fühle ich mich. Und ich habe mich in keiner Weise damit beschäftigt, was will Gott uns eigentlich sagen. Und das hat mich dann dazu geführt, in die Bibel zu schauen und zu gucken, was sagt die Bibel dazu? Und da bin ich hängen geblieben an dem Predigttext für heute Morgen im 1. Johannesbrief in Kapitel 4. Und wer den 1. Johannesbrief so kennt, den könnte man vielleicht überschreiben mit Liebe oder wie ich wissen kann, dass ich gerettet bin. Und wir wollen jetzt ganz konkret reingehen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gern aufschlagen. Im 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Und ich habe die neue evangelistische Übersetzung dabei. Und dann lesen wir den Text gemeinsam. Da heißt es, liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn so wie Jesus sind auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und Johannes, der diesen Brief wahrscheinlich so zeitlich von der Einordnung so als letzten der Briefe vor dem Exil, bevor er dann die Offenbarung eingegeben bekommen hat, schreibt, hat mit diesem Brief keine konkrete Gemeinde vor Auge. Er schreibt diesen Brief als pastoraler Brief an alle Gemeinden in der Welt. Also auch an uns heute Morgen. Und was mir als erstes natürlich auffällt, ist die unmittelbare Verbindung der Liebe Gottes zur Botschaft des Evangeliums. So können wir im Vers 9 lesen, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Und zweitens, das wird euch auch aufgefallen sein, selbst nur vom Zuhören, diese Liebe, diese Aufforderung einander zu lieben, ist in diesem Text allgegenwärtig. Vers 7, Vers 11, Vers 20, Vers 21. Immer wieder fordert er uns auf, uns einander zu lieben. Und das Schreiben, wenn man das genauer betrachtet, das bezieht sich nicht auf die nächste Liebe. Da geht es nicht wie in dem Lied drum, meinen Nachbarn, meinen Nächsten zu lieben, sondern er spricht uns als Geschwister an. Er spricht uns als Brüder und Schwestern an. Das heißt, er spricht an uns in der Gemeinde. Und ich habe uns drei Fragen mitgebracht für heute Morgen, an denen wir diesen Text so ein bisschen analysieren wollen. Warum sollen wir einander lieben? Wie können wir einander lieben? Und wie zeigt sich diese Liebe? Das Warum ist eigentlich schnell beantwortet. Die Bibel sagt es uns. An der Stelle jetzt, die wir heute Morgen gelesen haben, an viele anderen auch. Und trotzdem wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen und versuchen nachzuvollziehen, wie diese Details jetzt hier zu unserem Auftrag aussehen. Johannes liefert uns im Text die ausführliche Begründung gleich mit. Er sagt, und er wurde ja auch der Apostel der Liebe genannt, dass es deshalb so wichtig ist, weil wir uns, also wir sind ein Zusammenschluss aus ganz verschiedenen Menschen. Wir haben unterschiedliche Schicksale, wir haben unterschiedliche Verhaltensweise. Und das war, glaube ich, während Johannes Zeit schon so. Das ist über die Zeit hinweg so geblieben. Und gleichzeitig schließt es aber auch die Vermutung mit ein, sonst hätte er es ja nicht sagen müssen, dass es eben nicht so war. Also, dass sich die Menschen untereinander eben nicht lieb hatte. Wie ich es am Anfang schon anklingen habe lassen, er spricht hier nicht von irgendeiner körperlichen Liebe, er spricht hier nicht von einer freundschaftlichen Liebe, sondern die Liebe, die Johannes hier meint, wenn wir in den griechischen Text schauen, steht dort Agape, das heißt die göttliche Liebe, die selbstlose Liebe, die sich verschenkende Liebe und vor allem die Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist. Der Unterschied zur menschlichen Liebe und warum das wahrscheinlich auch noch nie so richtig funktioniert hat, ist, dass wir Liebe immer an Bedingungen knüpfen. Entweder es geht dabei um ganz unmittelbare Vorteile für einen selber oder zumindest die Vermeidung von Nachteilen. Egal wie, in jedem Fall gibt es immer Bedingungen. Manchmal sind schon Bedingungen da, um überhaupt mal aufeinander zuzugehen. Oder es gibt Bedingungen mit einem Ablaufdatum. Selbst in der Ehe oder mit unseren Kindern ist es doch oft so, da gibt es Situationen, da ist unsere Liebe stärker und es gibt Situationen, da ist unsere Liebe vielleicht schwächer. Es hängt immer mit Umständen zusammen oder mit einem doofen Satz, den jemand sagt, mit einem unpassenden Verhalten. Ich glaube, ihr kennt es alle. Aber die göttliche Liebe, die ist anders. Die offenbart sich durch den Opfertod von Jesus am Kreuz, stellvertretend für deine und für meine Sünde. Und diese göttliche Liebe, die gibt alles für uns. Es bleibt aber die Frage nach dem Warum. Und Johannes sagt in Vers 11, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir einander lieben. In Vers 19 führt er das nochmal aus, er sagt, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er macht es ganz praktisch und sagt in Vers 20, wer seinen Bruder hasst, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nie gesehen hat. Und ich glaube, das ist eine nächste Dimension vom Warum. Denn wenn wir lieben, heißt es weiter, wird Gott in der Welt sichtbar. In Vers 12 sagt er, ihn selbst hat nie jemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, dann lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dieses Ziel, das er meint, Luther drückt es aus, er sagt, seine Liebe ist völlig, also vollständig in uns. Und wie schon gesagt, ganz viele verschiedene Stellen richten sich an die Liebe der Nachfolger Jesu. Er selber sagt ja in Johannes 13, Vers 34, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist das Ziel für die Welt. Werner hat es gerade vorhin im Gebet schon angesprochen. Daraus resultiert die evangelistische und die missionarische Berufung der Gemeinde von Jesus. Nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser gemeindliche Kontext von diesem Brief jetzt von Johannes hat damit auch evangelistische Bedeutung und stärkt die Bedeutung der Gemeinde in der Welt und die Funktion der Gemeinde in der Welt. Und deswegen ist, glaube ich, die Liebe in der Gemeinde so zentral von Bedeutung. Diese Liebe findet den Kern am Kreuz von Golgatha, so wie es Johannes in Vers 9 schreibt. Nämlich dadurch, dass sich die Liebe Gottes dadurch gezeigt hat, dass er Jesus auf die Welt schickt, um für uns stellvertretend zu sterben. Und das muss die Welt sehen. Wir können Gott nicht sehen, aber wir sehen uns. Zum Glück jetzt auch wieder hier. Und die Menschen sehen uns. Und die Menschen wissen, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht. Sie sehen, wie wir leben. Sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Sie sehen, wie wir streiten. Wie wir uns untereinander verhalten. Und damit ist die nächste Frage. Wie können wir einander lieben? Der eigentliche Kern oder die eigentliche Voraussetzung, um diese Frage beantworten zu können, ist eine Frage, die folgt, die ich euch stellen möchte. Hast du erkannt und geglaubt? Also hast du mit dem Kopf verstanden und mit dem Herz nachgezogen? Also mir geht es zumindest so ganz banale Beispiele, dass es oft nicht so ist. Also, dass ich mit dem Kopf was verstanden habe und mit dem Herz nachziehe. Zum Beispiel weiß ich, dass wenn ich nach 23:30 ins Bett gehe, dass ich dann um 17:30 nicht aufstehen kann. Aber die eine Folge Netflix wäre schon noch wichtig. Ich weiß, dass ich meine Nächste lieben soll, wie mich selbst. Und dem Typ, der mir die Vorfahrt nimmt, dem wünsche ich trotzdem nichts Gutes. Also, ich könnte jetzt noch weiter, sicherlich stundenlang weitermachen mit solchen Beispielen. Was ich damit sagen will, ist, wir Menschen, wir ticken anders. Also ich zumindest, ich ticke anders. Und das Problem und gleichzeitig die Lösung ist, dass wir diese Liebe, diese selbstlose Liebe, die Gott für uns hat, aus uns selber nicht hervorbringen können. Und entscheidend dabei ist, dass wir das auch nicht müssen. Weil Gott weiß, dass wir menschlich dazu nicht in der Lage sind. Deshalb schreibt Johannes in Vers 9, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und das wiederholt er dann in Vers 19, ich habe es vorhin schon gesagt, nochmal. Er sagt, doch wir lieben, das heißt, wir tun das, weil er uns zuerst geliebt hat. Und genau das ist der Kern dieser göttlichen Liebe, die sich verschenkt, die selbstlos ist, die bedingungslos ist. Und das doch, also doch wir lieben, bezieht sich in Vers 19 auf die vorherige Verse. Da schreibt Johannes von dieser Angst, von Furcht, von Strafe, von ganz menschlicher tiefe Bedürfnisse und Begriffe, die hier im Zusammenhang mit dem kommenden Gericht beschrieben sind. Weil klar ist, wir sind Sünder, Kraft, Geburt. Und das Gericht Gottes, das ist die unausweichliche Konsequenz. So sagt Jeremia 17, Vers 9 zum Beispiel, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Oder im Psalm 51, Vers 7, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da mich meine Mutter empfing. Aber, ist die gute Nachricht, es geht nicht um uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Gott geht in Vorleistung. Er stellt uns einen Blankoscheck der Liebe aus. Und seine Liebe zu uns ist unabhängig von deinem Geschlecht, von deiner Herkunft, von deiner Prägung, von deiner Geschichte, von deinem Elternhaus. Weil Gott liebt nicht nur, er ist die Liebe in Person. Und wenn wir diesen Eingangsvers, Vers 7, wörtlich übertragen, also in der NEU heißt es hier, weil ja die Liebe aus Gott stammt, wir lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wenn wir aber schauen, was Johannes wirklich geschrieben hat, dann steht da eigentlich, weil die Liebe aus Gott stammt. Ich habe gestern, bitte verzeiht mir, ein ganz blöder Vergleich für dieses Dings ist mir eingefallen. Es ist wie wenn das Rind sagen würde, das Steak, das aus mir kommt, das besorge ich dir, das kaufe ich irgendwo. Das ist genauso schwach, wie wenn das Rind sagen würde, das Fleisch stammt aus mir. Das heißt, es ist ein Teil von Gott, die Liebe. Gott ist Liebe. Sie ist in seiner DNA, wenn man so sagen will, verwurzelt. Und weil Gott dadurch Liebe definiert, kann keine andere menschliche oder sonstige Liebe Bestand haben. Weil, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, menschliche Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das in der Gemeinde nicht viel anders. So Sätze wie, oh, es ist ja schon wieder unpünktlich. Oder, hat es nichts mit euch zu tun. Sie singt so falsch, könnt ihr sagen. Er singt so falsch, dann wäre es vielleicht besser. Oder wenn das Schlagzeug nicht so laut wäre. Oder wenn er nicht so eingebildet wäre. Oder wenn er nicht immer so lang Prediger wird. Römer 5, Vers 8 bis 10 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden, am Kreuz bespuckt und verachtet haben. Es gilt jedem von uns, egal wie nah oder wie weit wir von dem Angebot, seine Liebe für uns anzunehmen, entfernt sind. Das müssen wir nämlich tun. Und menschlich betrachtet ist völlig irrational und widersinnig, seine Feinde zu lieben. Und das ist genau das, was wir Menschen eben nicht verstehen. Wir stecken Menschen, Geschwister, Brüder und Schwestern, wenn wir in diesem Gemeindekontext bleiben, in Schublade. Wir drücken denen unseren Stempel auf. Kurz, wir schaffen Bedingungen. Wenn man sich dann mal kennengelernt hat oder so, dann ändert sich vielleicht manches Bild nochmal, das wir voneinander haben. Aber selbst da würde man nicht von Feindschaft sprechen. Selbst nicht unter Geschwistern anderer Gemeinde vielleicht, jetzt mal unabhängig von irgendeiner Bundeszugehörigkeit oder der Ausrichtung. Aber Gott und Gottes Liebe kennt diese Schublade nicht. Sie kennt keinen Stempel, außer vielleicht den Geliebt-Stempel. Und sie ist eben nicht an menschliche Charaktereigenschaften oder Erwartungen oder Erfahrungen oder Prägungen geknüpft. Sie ist souverän und besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Liebe, die soll jetzt nicht das Vorbild für uns sein heute Morgen, dass wir sagen, jawohl, das nehmen wir uns zum Vorbild. Nein, was Johannes hier meint, ist, diese Liebe befähigt uns überhaupt erst dazu, andere und insbesondere unsere Geschwister mehr und mehr so zu lieben, wie Gott uns liebt. Gottes Liebe macht uns fähig, richtig zu lieben. Bleibt also die Frage, wie zeigt sich diese Liebe? Und wir hatten vorhin schon über diesen Vers in Johannes 13 gesprochen. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist, finde ich, die Identität der Gemeinde. Diese Liebe soll die Identität, die DNA der Gemeinde sein. In erster Linie steht natürlich die Errettung, dass alle Menschen gerettet werden, heißt im 1. Timotheus 2, Vers 4. Und diese Errettung folgt eben aus der Erkenntnis und der Annahme der Gnade Gottes, die sich im Tod und der Auferstehung von Jesus begründet und erkennbar wird. Aber wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Und ich möchte es noch zum Schluss an zwei ganz konkrete Beispiele festmachen. Könnt, wenn ihr noch im 1. Johannes 4 seid, ein paar Seiten vorschlagen, nämlich zum 1. Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Und da steht, die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister herzugeben. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Was lesen wir hier? Wir lesen von Hingabe, wir lesen von Mitleid, Wir lesen von Großzügigkeit. Wir lesen von schöner Worte. Aber eben nicht nur schöne Worte. Wir lesen auch von Taten. Und auch hier ist wieder wichtig, wie sieht die Welt die Gemeinde? Wir können durch unser Tun, durch unser Handeln, durch unsere Liebe zueinander der Welt zeigen, wie groß Gott ist. Und frei nach der IKEA-Werbung, redest du noch oder handelst du schon? Wir haben letzten Sonntag und auch den Sonntag davor aus dem Hebräerbrief was gehört. Da möchte ich die zweite Stelle zitieren, nämlich Hebräer 10, Verse 24 und 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr wiederkommt. Ich meine, es ist so, jeder Tag, den wir leben, ist ein Tag näher an der Wiederkunft von Jesus. Und was sollen wir tun? Wir sollen aufeinander achten. Wir sollen uns gegenseitig anspornen. Wir sollen uns ermutigen. Und das Zentrum ist, glaube ich, nicht so sehr, dass man sagt, jemand liebt nicht so sehr, wenn er nicht in die Gemeinde kommt. Also hier die Zusammenkünfte versäumt. Aber wie wollen wir uns denn ermutigen? Wie wollen wir denn voneinander wissen? Wie wollen wir uns austauschen, wenn wir uns nicht zusammenfinden? Wenn wir nicht uns unterhalten können? Wenn wir nicht voneinander wissen? Vom Sofa aus ist relativ schwer, am Leben von anderen teilzuhaben. Sich am Leben des anderen zu interessieren, zu schauen, was ihn beschäftigt, auch mal nachzufragen. Hey, wie geht's dir? Also wirklich nicht, wie geht's dir? Gut, alles klar. Und auch die Ermahnung ist ein großer Liebesdienst, den wir oft aus Bequemlichkeit unterlassen. Ich habe diese Woche morgens auf der Bibel-App Sprüche 27, Vers 5 stehen gehabt. Da heißt es, besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Letztendlich, wenn wir jetzt noch eine Stunde ranhängen könnten, dann könnten wir uns noch einige, viele weitere Hinweise und Merkmale der Liebe, die in der Gemeinde als Aufforderung da sind, anschauen. Hebräer 13, Vers 17 geht es um die Unterstützung der Leiter in der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 9 geht es um die Gastfreundlichkeit, um den Einsatz von Gaben. Jakobus 4, Vers 11 um den Umgang miteinander. Für heute soll es erstmal genug sein. Und versteht mich da bitte nicht falsch. Die Botschaft, die gute Botschaft vom Evangelium, die zwingt uns nicht dazu, was zu tun. Wir sind nicht gerettet, weil wir so leben oder weil wir so handeln, sondern andersrum. Wir handeln so, weil wir gerettet sind. Und das ist ein großer Unterschied. Und wir sind dabei ganz weit weg von irgendeiner Werksgerechtigkeit. Sondern Gott gibt uns die Befähigung, so zu leben und so zu lieben, wie er es vorgesehen hat. Und wir alle sind unterschiedlich. In unseren Gaben, in der Gemeinde, auch die Gemeinde untereinander, in unserer Art und Weise und in unserer Prägung. So schreibt der Paulus an die Korinther zum Beispiel über die verschiedenen Zuteilungen der geistlichen Gabe. Aber er schreibt dann, es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Deshalb wünsche ich uns, dass wir jetzt auch so leben, dass wir angetrieben sind vom Evangelium, dass wir in der Kraft von Jesus und durch seinen Geist lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich möchte zum Schluss noch beten mit uns. Dürft gerne aufstehen, wer kann. Ja, Vater im Himmel, das ist so ein unglaubliches Geschenk, das wir menschlich nicht begreifen können. Dass deine Liebe unabhängig von irgendwelchen Bedingungen zu uns besteht. Dass du uns schon geliebt hast, als wir noch Feinde waren. Als wir dich gar nicht kannten. Und es ist auch gleichzeitig so eine große Bürde, das zu leben. Und wir wissen, dass wir das nicht tun können aus uns raus. Und ich bete wirklich, dass du jeden von uns
das aufs Herz legst, dass wir befähigt sind durch deine Liebe, durch dein Beispiel, so zu leben, wie du es möchtest, wie du es für die Gemeinde möchtest und dass dadurch dein Name groß gemacht wird in aller Welt. Dass die Menschen sehen, dass es ja ohne dich keinen Weg zur Rettung gibt und dass die Menschen durch uns sehen können, wer du bist und wie großartig du bist und wie gigantisch dieses Liebeswerk ist, das du für uns bereitet hast. Dank dir, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Und dass du uns bedingungslos liebst. Und bitte, ja, lass es jeden heute Morgen nicht nur im Kopf verstehen, sondern auch im Herz. Dass wir auch miteinander so umgehen können, wie du es vorgesehen hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.